tatsächlich war die Zeit der Unsrigen gar nicht so unähnlich. Das gibt's heute auch noch alles. Aber es war auch eine Zeit, in der sich das finstere Mittelalter langsam seinem Ende neigte. In der religiösen Welt tat sich schon so manches Licht auf. In England ist Wycliffe aufgetreten, in Böhmen ist Jan Hus aufgetreten. Und so hat sich schon so manches getan und der Weg wurde für Martin Luther bereitet. Der zweite Abend stand unter dem Titel Schrei der Seele. Hier haben wir uns auf das Leben von Martin Luther konzentriert, was bei ihm geschehen ist. Von seiner Geburt bis hin zum 31. Oktober 1517. Wir haben in seinem Leben geschaut und festgestellt, dass er auf der Suche nach Wahrheit war. Und er hat wirklich darum gerungen, die Wahrheit zu finden im Wort Gottes. Und er hat auch sich selbst immer wieder kasteit und selbst gequält, weil er meinte, er müsste es erlangen. Selbst. Aber er gelangte langsam zur Erkenntnis, dass das durch Jesus Christus geschieht. In seinen Studien, als er auf den Kern vordringen wollte, hat er dann auch festgestellt, dass die Philosophie, die sich im Christentum damals zeigte, ein ganz großes Problem war. Viele der katholischen Lehren waren auf Aristoteles gegründet, dem griechischen Philosophen, der einige hundert Jahre vor Christus gelebt hat. Und Martin Luther hat bei seinem Bibelstudium festgestellt, dass die Philosophie von Aristoteles eigentlich überhaupt nicht mit dem Wort Gottes zu vereinbaren geht. Und dennoch hat man es so getan. Und da habe ich in der letzten Woche bei YouTube zufällig ein interessantes Video gefunden, was darauf ein wenig eingeht oder wie das heute auch noch so ist.
Die Kultur Europas ist aus der Begegnung von Jerusalem, Athen und Rom, aus der Begegnung zwischen dem Gottesglauben Israels, der philosophischen Vernunft der Griechen und dem Rechtsdenken Roms entstanden.
Also Papst Benedikt, der 16., ja, ich überlege gerade, wann er da am Bundestag gesprochen hat, ist mir jetzt entfallen, kommt später aber nochmal. Er hat die Feststellung gemacht, dass eben unsere westliche Welt, das Westeuropa, auf die Philosophie unter anderem der Griechen auch gegründet ist. Und das schlägt sich logischerweise auch im Christentum nieder. Also das wird auch nicht wegdiskutiert, das ist für die katholische Kirche ganz klare Sache. Die Philosophie der Griechen ist eine wesentliche Grundlage unserer Welt und unseres Glaubens hier. Der dritte Abend war dann überschrieben mit die Fackel des Habakuk. Und da haben wir mehrere Menschen angeschaut, unter anderem haben wir Abraham betrachtet, eben dann diesen Habakuk, welcher ein kleiner Prophet in Anführungszeichen im Alten Testament war. Und wir haben gesehen, dass Abraham und Habakuk schon diese Erkenntnis hatten, dass die Gerechtigkeit aus dem Glauben erfolgt, nicht aufgrund irgendwelcher Werke, sondern durch Jesus Christus, durch den Glauben. Später kam dann Paulus, beziehungsweise haben wir Paulus betrachtet, der dann ja schon nach Jesus gelebt hat, der auch wieder diese Erkenntnis hatte, Gerechtigkeit aus Glauben, der das auch niedergeschrieben hat. Und dann haben wir im weiteren Verlauf natürlich Luther betrachtet, sein Turmerlebnis wurde angesprochen und wir sind dann auch weitergegangen und haben das Leben von die zwei Brüder, Charles Wesley und John Wesley, angeschaut und haben festgestellt, dass sie auch diese Erkenntnis hatten, der Gerechtigkeit aus Glauben. Und wir haben gesehen, dass Gott immer Fackelträger hatte in seinem Werk, die die Wahrheit weitergetragen haben. Es wurde manchmal finsterer und manchmal waren es auch nur relativ wenig Fackelträger. Aber die Erkenntnis, wie wir Erlösung finden, war eigentlich immer gegeben. Und Gott hat immer Menschen gehabt, die es weitergetragen haben. So viel zum Rückblick. Bevor wir jetzt aber in das eigentliche Thema einsteigen, wollen wir mal schauen, was eigentlich dieses Erdbeben ausgelöst hat. Was Grund war, warum es zu dieser Reformation eigentlich kam. Und da habe ich mal einfach jetzt drei Thesen, die Martin Luther an die Wand oder an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg geschlagen hat. Und da heißt es in der 27. These, Die predigen Menschengebote, die davor geben, sobald der Groschen im Kasten klinge, die Seele aus dem Fegefeuer springe. Also hier ist ganz klar der Widerspruch zum Wort Gottes. Wir werden nicht dadurch gerecht, dass wir etwas in den Kasten schmeißen. In der 36. These heißt es, ein jeder Christ, der wahre Reue und Leid hat über seine Sünden, der hat völlige Vergebung von Strafe und Schuld, die ihm auch ohne Ablassbrief gehört. Wir brauchen keinen Mittler, wir brauchen einfach nur Jesus Christus, zu dem wir kommen können, dem wir unsere Schuld bekennen können. Und dann ist er auch gerne bereit, unsere Schuld zu tragen. Noch eine These, die 86. Warum baut der Papst, der heute reicher ist als der reichste Mensch, nicht wenigstens die eine Kirche St. Peter? Lieber von seinem eigenen Geld als von dem der armen Gläubigen. Also wir haben ja auch gesehen, dass in dieser Zeit der Petersdom gerade gebaut wurde. Und der Papst ist auch heute noch einer der reichsten Menschen der Welt. Der Kirchenschatz gehört nämlich offiziell dem Papst. Also er könnte durchaus mal in die eigene Tasche langen und was unternehmen. Aber das tut er eben nicht. Aber gut, jetzt wollen wir in das eigentliche Thema heute einsteigen. Und wir werden, ach nee, da habe ich noch was. Stimmt. Die vier Solas, die sind uns ja allen bekannt, kennen wir vom Hören, sagen sicherlich alle, werden jetzt in der Reformationszeit, beziehungsweise in dieser Gedenkzeit auch immer wieder genannt. Das erste Sola, was Luther so hervorgehoben hat, ist Sola Scriptura, allein die Schrift. Wir sollen unseren Glauben allein auf das Wort Gottes aufbauen, nicht auf irgendwelche Fabeln, nicht auf irgendwelche Traditionen, sondern auf das Wort Gottes. Das zweite lautet Solus Christus. Wir werden allein durch Jesus Christus gerecht, eben nicht durch irgendwelche Bußübungen oder Ähnliches, wie ich gerade schon sagte. Sola Gratie haben wir im letzten Vortrag auch betont. Alleine durch Gnade, beziehungsweise im vorletzten Vortrag. Und sola fide, allein durch den Glauben, das war dann im letzten Vortrag. Also wir werden durch den Glauben an Jesus Christus gerettet, der uns gnädig ist, an den wir aber dazu auch glauben müssen. Gut, damit wollen wir uns dann heute befassen. Das erste, was wir betrachten wollen, ist Luther, der in Worms war. Dann wollen wir der Frage nachgehen, was ist denn eigentlich Wahrheit? Ist Wahrheit vor 500 Jahren das gleiche gewesen, wie es Wahrheit heute ist? Ist für Sie Wahrheit das gleiche wie für mich? Oder gibt es da vielleicht Unterschiede? Und dann wollen wir auch natürlich gucken, was sagt uns die Bibel dazu? Ja, Martin Luther war vor dem Reichstag von Worms geladen, weil er eben den Anspruch, den Wahrheits- oder den Alleinstellungsanspruch der Kirche untergraben hat, weil er kritisiert hat, hat man ihn dahin geladen. Dort war er vor, musste er sich vorstellen, am 17. und 18. April 1521. Und da stand er eben vor dem Problem, was ist für mich wichtiger? Die Einheit der Kirche, die natürlich sehr, sehr wichtig ist, oder ist für mich die Wahrheit, die ich im Wort Gottes finde, wichtiger? Und da stand er natürlich in der Zwickmühle und musste da erscheinen. Letztendlich war das eh nur noch ein Schauspiel, denn die Verurteilung war klar, beziehungsweise entweder er widerruft oder er ist verurteilt. Aber Martin Luther hat sich da nicht abbringen lassen und er ist dann auch dahin gegangen. Ein paar Bibelverse, die mir dazu eingefallen sind, die ich mit Ihnen teilen möchte, die finden wir im Johannes Kapitel 17, das sogenannte hohepriesterliche Gebet. Hier sagte Jesus, heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich gesandt hast in die Welt, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Ich heilige mich selbst für sie, auf dass auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, dass sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir. So sollen auch sie in uns sein, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, auf dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, auf dass sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Also in diesen Versen wird ganz deutlich, dass Jesus Christus die Einheit sehr, sehr wichtig ist. Die Einheit ist was absolut Grundlegendes, Elementares. Demgegenüber steht aber auch die Wahrheit. Die Einheit gibt es nicht ohne Wahrheit, wird hier ganz deutlich. Und im Vers 17 heißt es, heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Heiligung heißt, dass wir ausgesondert sind. Heilige sind nicht wie im allgemeinen Verständnis ein paar Menschen, die besonders gut gelebt haben und jetzt auf einer Wolke sitzen und Harfe spielen. Laut der Bibel sind heilige Menschen, die mit Jesus Christus gehen. Sie sind ausgesondert von der Welt. So lehrt es die Bibel. Und insofern sind diese Heiligen, oder beziehungsweise diese Heiligen, die ausgesondert sind, um der Wahrheit willen, die sollen auch eins sein in der Wahrheit. Gut, Martin Luther ist in Worms angekommen, das hat großes Aufsehen erregt. Seine Freunde hatten Angst um ihn bekommen, die wollten ihn auch nicht wirklich dahin ziehen lassen, sie wussten, das ist nicht ganz ungefährlich. Ja, er wurde fürstlich empfangen, mehr bejubelt als der Kaiser. Im Buch Vom Schatten zum Licht, sehr empfehlenswertes Buch, liegt unten, können Sie sich mitnehmen. Ich empfehle auch, das mehrmals zu lesen, wer es erst einmal gelesen hat. Früher erschien das Buch unter dem Titel Der große Kampf. Als ich das erste Mal gelesen habe, war das auch ein sehr großer Kampf für mich. Ich habe da länger gebraucht, das wirklich durchzulesen. Beim zweiten Mal ging es dann schon deutlich schneller. Aber man nimmt jedes Mal wieder etwas Wichtiges mit. Ich lege es Ihnen allen ans Herz, wer dieses Buch nicht kennt, unbedingt mitnehmen, unten liegt aus, und einmal lesen. Und in diesem Buch sind auch sehr viele Zitate von Martin Luther enthalten. Das sind, ja, die sind da eben auch niedergeschrieben worden im Nachhinein. Beziehen sich auf andere Quellen. Genau. Und hier lesen wir dann, am folgenden Tag wurde Luther aufgefordert, vor dem Reichstag zu erscheinen. Hoppala, Sie dürfen mitlesen. Ein kaiserlicher Beamter wurde beauftragt, ihn in den Empfangssaal zu führen. Gerade wollte Luther vor seine Richter treten, als ein alter Feldherr und Sieger mancher Schlacht freundlich zu ihm sagte, Mönchlein, Mönchlein, du hast jetzt einen Gang zu tun, dergleichen ich und mancher Oberster auch in unserer blutigsten Schlacht nicht getan haben. Aber ist dein Anliegen gerecht und deine Sache sicher, so fahre in Gottes Namen fort und sei nur getrost. Gott wird dich nicht verlassen. Sein Erscheinen allein war ein außerordentlicher Sieg über das Papsttum. Der Papst hatte diesen Mann verurteilt. Und dieser stand jetzt vor einem Gericht, das sich dadurch über den Papst stellte. Der Papst hatte ihn in den Bann getan, von aller menschlicher Gesellschaft ausgestoßen. Und dennoch war er mit höflichen Worten vorgeladen und erschienen. Nun vor der erlauchtesten Versammlung der Welt. Der Papst hatte ihn zu ewigem Schweigen verurteilt. Und jetzt sollte er vor tausenden aufmerksamer Zuhörer aus den fernsten Ländern der Christenheit reden. So kam durch Luther eine gewaltige Revolution zustande. Rom stieg von seinem Thron herab und das Wort eines Mönches gab die Veranlassung. Ja, Luther kam, wie gesagt, dort an und wurde zum Thron geführt. Es herrschte Totenstille im Saal und der kaiserliche Beamte, der ihn davor geführt hat, stellte ihm zwei Fragen. Die erste Frage lautete, ob diese Schriften seine seien, also Luthers Schriften. Dies konnte Luther guten Gewissens natürlich bejahen, es waren seine Schriften. Die zweite Frage war, ob er seine Ansichten widerrufen würde. Und Für diese zweite Frage erbat er sich Bedenkzeit.
Martin Luther, seid ihr der Verfasser dieser Schriften?
Ja, der bin ich.
Wollt ihr widerrufen, was ihr geschrieben habt?
Ich kann nicht alle meine Schriften widerrufen, weil sie sich alle unterscheiden.
Ja, darauf musste er am folgenden Tag wieder erscheinen. Luther war natürlich verzagt, er hatte Angst. Sein Glaube schwankte. Ähnlich ging es ja auch Hieronymus, dem Begleiter von Jan Hus, der vorgeladen wurde. Hieronymus hat widerrufen, aber er hat dann später seinen Widerruf widerrufen. Er ist von Gott berührt worden. Ihm wurde klar, Gottes Wort steht über dem Wort der Menschen. Und so betete Martin Luther natürlich auch. Er betete, allmächtiger, ewiger Gott, wie ist es nur ein Ding um die Welt? Wie sperrt sie den Leuten die Mäuler auf? Und ich habe so wenig Vertrauen in dich. Wenn es nur die Kraft dieser Welt ist, in die ich mein Vertrauen setzte, ist alles vorbei. Meine letzte Stunde ist gekommen. Meine Verdammung ist ausgesprochen. Ach Gott, du mein Gott, steh du mir bei. Wider aller Welt, Vernunft und Weisheit. Tue du es, du musst es tun, du allein. Ist es doch nicht meine, sondern deine Sache. Habe ich doch für meine Person hier nichts zu schaffen und mit diesem großen Herrn der Welt zu tun. Aber dein ist die Sache, Herr, die gerecht und ewig ist. Steh mir bei, du treuer, ewiger Gott. Ich verlasse mich auf keinen Menschen. Es ist umsonst und vergebens. Es hinket alles, was fleischlich ist. Hast du mich dazu erwählet? Steh mir bei in dem Namen deines lieben Sohnes Jesus Christus, der mein Schutz und Schirm sein soll, ja meine feste Burg. Luther hat dann am nächsten Tag die Fragen beantwortet. Er gab die Antwort, dass einige Bücher von Werken, von guten Werken handeln. Und auch die Widersacher stimmen dem Ganzen zu. Da gab es keinen Widerspruch. Und da fragt man sich natürlich, warum sollte er dies widerrufen? Die zweite Art der Bücher beschreibt die Sittenverderbnis des Papsttums. Dass er damit natürlich auf Widerstand gestoßen ist, ist verständlich. Und in der dritten Art habe ich Einzelpersonen angegriffen, wobei ich oft heftiger war, als dies gut war. Da kann ich mich dann recht gut mit dem Luther auch identifizieren, das kenne ich, aber wir befinden uns ja alle auf einem Weg. Weiter sagte er, aber meine Schriften will ich nicht widerrufen. Sie mögen mir Zeugnis geben, mich des Irrtums überführen, mich mit prophetischen und evangelischen Schriften überwinden. Ich will auf das Allerwilligste bereit sein, so ich dessen überwiesen werde, alle Irrtümer zu widerrufen und der allererste sein, meine Bücher in das Feuer zu werfen. Der Sprecher des Reichstags rief zornig, Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Wollen Sie widerrufen oder nicht? Luther antwortete darauf, weil denn eure Majestät und die Herrschaften eine einfache Antwort begehren, so will ich eine geben, die weder Hörner noch Zähne hat, dermaßen, wenn ich nicht durch Zeugnisse der Schrift und klare Vernunftgründe überzeugt werde, denn weder dem Papst noch den Konzilien allein glaube ich, da es feststeht, dass sie öfter geehrt und sich selbst widersprochen haben, so bin ich durch die Stellen der Heiligen Schrift, die ich angeführt habe, überwunden in meinem Gewissen und gefangen in dem Wort Gottes. Daher kann und will ich nichts widerrufen, weil weder das Gewissen etwas zu tun, weder sicher noch heilsam ist. Hier stehe ich kann nicht anders, Gott helfe mir. Amen.
Solange ich nicht durch die Heilige Schrift widerlegt werde und mit einleuchtender Vernunft, nicht durch Päpste und Konzile, die sich schon so häufig geirrt und auch widersprochen haben, ist mein Gewissen einzig dem Wort Gottes verpflichtet. Und gegen sein Gewissen zu handeln, ist weder rechtens noch lauter. Ich kann nicht. Und ich werde nicht widerrufen. Hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Gott helfe mir.
Damit hat er sein Leben endgültig aufs Spiel gesetzt eigentlich. Der Kaiser war beeindruckt, er war ganz hingerissen und die Anhänger Roms waren letztendlich geschlagen durch das, was Martin Luther vorgetragen hat. Im Buch vom Schatten zum Licht lesen wir, Christus hatte durch Luthers Zeugnisse mit einer solchen Vollmacht und Erhabenheit gesprochen, dass Freund und Feind vorübergehend in Ehrfurcht und Staunen versetzt wurden. Der Geist Gottes war in jener Versammlung zugegen und ergriff die Herzen der Großen des Reichs. Mehrere Fürsten anerkannten mutig, dass Luthers Sache richtig war. Leider hat sich aber Kaiser Karl V. trotzdem gegen Luther entschieden. Er hat ihn nicht weiter unterstützt. Aber immerhin hat er sein Versprechen des freien Geleits eingehalten. Luther hat viele Fürsten mittlerweile hinter sich gehabt. Es war einfach zu schlüssig, was er mitgeteilt hat. Und das ist ja auch sehr bekannt, dass Luther auf seiner Heimreise von Kurfürst Friedrich dem Weisen entführt wurde und dann auf der Wartburg versteckt. Im Buch vom Schatten zum Licht heißt es weiter, hätte der Reformator in nur einem einzigen Punkt nachgegeben, hätten Satan und seine Heere den Sieg errungen. Doch seine standhafte Entschlossenheit brachte der Kirche die Befreiung und führte sie in ein neues und besseres Zeitalter. Der Einfluss dieses einen Mannes, der es gewagt hatte, in religiösen Fragen selbstständig zu denken und zu handeln, sollte die Kirche und die Welt nicht nur zu seiner Zeit verändern, sondern für alle zukünftigen Generationen seine Entschlossenheit und Generationen. Punkt. Das Lesen übe ich noch. Seine Entschlossenheit und Treue sollten bis zum Ende der Zeit ein Vorbild für alle sein, die ähnliche Erfahrungen machen müssen. Die Macht und Majestät Gottes überragten den Rat der Menschen und die mächtige Kraft Satans. Heutzutage klammern sich viele in gleicher Weise an die Gewohnheiten und Traditionen ihrer Väter. Wenn der Herr ihnen weiteres Licht übermittelt, lehnen sie es ab, weil sie meinen, was er den Vätern nicht gezeigt hat, gilt auch nicht für sie. Wir befinden uns jedoch nicht mehr dort, wo unsere Väter waren. Und deshalb sind auch unsere Pflichten und Verantwortlichkeiten nicht mehr die gleichen. Gott wird es nicht gutheißen, wenn wir lediglich auf das Beispiel unserer Väter blicken und für die Bestimmung unserer Pflichten das Wort der Wahrheit nicht selbstständig untersuchen. Wir sollen das Wort Gottes selbst untersuchen. Wir sollen es selbst zur Hand nehmen und uns nicht auf das verlassen, was uns andere erzählen. Luther in Worms lassen wir damit jetzt hinter uns. Wir haben gesehen, er hat sich für die Wahrheit entschieden. Gegen die Einheit der Kirche. Für eine Einheit auf Grundlage der Wahrheit. Jetzt wollen wir der Frage nachgehen, was ist denn überhaupt Wahrheit? Was ist Wahrheit? Und da kann man verschiedene Zeitepochen betrachten. Da finden wir unterschiedliche Definitionen. Wahrheit ist nämlich nicht unbedingt immer das Gleiche. In der Vormoderne, das war so die Zeit, als die Kirche wirklich noch das Sagen hatte auf dieser Welt, zumindest hier in Europa, war ganz klar, es gibt Wahrheit. Das wurde nicht in Frage gestellt, das war vollkommen klar. Und es wurde auch gesagt, es gibt nur eine Wahrheit. Das stand auch außer Frage. Soweit kann ich ja auch noch übereinstimmen. Das Dritte war ein bisschen problematisch. Die Kirche hat festgelegt, was die Wahrheit ist. Von diesem Anspruch hat sie sich auch heute noch nicht ganz, oder eigentlich nicht verabschiedet. Auf domradio.de habe ich ein Zitat gefunden oder eine Aussage, die das festmacht. Also das Zitat ist oder die Aussage ist schon ein bisschen älter, die ist schon ein paar Jahre alt. Der gute Mann ist nicht mehr stellvertretender Außenminister des Vatikans, der ist jetzt in Südamerika ein wichtiger Mensch. Da heißt es jedenfalls, die katholische Kirche will auch im Zeitalter der Globalisierung an ihrem Wahrheitsanspruch festhalten. Bei einer internationalen Tagung in Rom beklagte der stellvertretende vatikanische Außenminister, die Globalisierung neige in Bezug auf Religionen dazu, Überzeugungen zu nivellieren. Also die Kirche hält eigentlich an diesem Anspruch fest. Sie ist nur etwas wortgewandter geworden, hätte ich jetzt fast gesagt. Dann kommen wir in die Moderne. Das beginnt so mit der Industrialisierung und ja, wissenschaftlichen Fortschritt einfach. Man sagt immer noch, es gibt Wahrheit. Das wird nicht in Frage gestellt. Und es wird auch nicht in Frage gestellt, dass es nur eine Wahrheit gibt. Der dritte Punkt lautet nun, die Wahrheit muss wissenschaftlich und vernünftig erkannt werden und bewiesen werden. Das ist eigentlich ein Punkt, mit dem ich grundsätzlich viel anfangen kann, der mir liegt. Natürlich muss ich irgendwas nachweisen können. Wenn ich nicht nachweisen kann, dass es Strom gibt, naja, dann gibt es auch keinen Strom. Aber den gibt es ja nun mal, das kann ich auch nachweisen. Insofern ist das was, womit ich mich sehr identifizieren kann. Ein Problem hatte dieses aber, dass alles bewiesen werden muss, dass alles ja wissenschaftlich nachweisbar sein muss. In Deutschland ist dann im letzten Jahrhundert die historisch-kritische Methode der Bibelauslegung aufgekommen. Und da gibt es dann natürlich ein Problem. Wenn ich beweisen will, dass alles, was im Wort Gottes steht, Wahrheit ist, habe ich das Problem, dass da viele Wunder drinnen niedergeschrieben sind. Und ich kann die Wunder der Bibel nicht beweisen. Ich kann nicht beweisen, dass Jesus Christus Wasser in Wein verwandelt hat. Ich kann nicht beweisen, dass Gott die Erde in 6 Tagen geschaffen hat. Im Übrigen kann ich auch die Evolution nicht beweisen, weil ich gar nicht die Möglichkeit habe, einen entsprechenden Versuch aufzubauen. Ich habe nämlich keine Milliarden von Jahren Zeit. Funktioniert auch nicht. Aber das sagen die Wissenschaftler nicht dazu. Es wird immer so dargestellt, als wäre es bewiesen. Dem ist aber gar nicht so. Aber wir sind ja eher beim Bedauern, dass diese Geschichte aufkam. Leider auch vornehmlich in der protestantischen Welt. Die Protestanten haben sich diesem angenommen. Was dann natürlich auch zu relativ unschönen Folgen geführt hat. Die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen spricht sich daraufhin auch mehr oder weniger deutlich gegen eine 6-Tage-Schöpfung aus. Der Vorsitzende, Landesbischof Weber, hat beispielsweise geäußert, dass Fundamentalismus und Kreationismus kein Einfallstor in die ACK haben dürfen. Da sind vornehmlich protestantische Kirchen eigentlich vertreten. Kreationismus, der Glauben an eine 6-Tage-Schöpfung, hat nichts verloren in der ACK, sagt der Vorsitzende Weber. Halte ich für schwierig. Ich persönlich bin somit nicht im ACK willkommen. Ich bin Vertreter des Kreationismus. Ich glaube, dass Gott die Erde in 6 Tagen geschaffen hat. Na gut, aber wir haben die Moderne mittlerweile hinter uns gelassen. Das hat verschiedene Gründe. Es sind einfach Dinge auf der Welt geschehen, die man wissenschaftlich eigentlich gar nicht so wirklich erklären kann. Natürlich hatten die Weltkriege Ursachen, natürlich hatte Tschernobyl Ursachen, aber die unheilbaren Krankheiten beispielsweise werden immer mehr und man hat die Moderne dann doch so hinter sich gelassen in seinem Denken und ist jetzt in der Postmoderne gelandet. Schon seit einigen Jahren. Die Postmoderne ist auch eine ganz spannende Zeit oder eine ganz interessante Denkweise einfach in Bezug auf Wahrheit. Ist ungefähr so wie dieses Einkaufsregal hier. Alles ist irgendwie gleich. Ist alles Brotaufstrich, wenn ich das richtig sehe. Alles ist irgendwie gut oder auch nicht, je nachdem. Alles ist irgendwie richtig, wir können das alles aufs Brot schmieren und nichts ist mehr falsch. Zu Deutsch, jeder kann sich seine eigene Wahrheit selbst wählen. Also wie schon gesagt, in der Postmoderne gibt es keine absolute Wahrheit mehr. Alles ist nur noch relativ. Das Wetter ist relativ schön oder relativ schlecht. Es ist nichts mehr so hundertprozentig deutlich. Und jeder hat eben seine eigene und persönliche Wahrheit. Alles ist relativ, wie gerade schon gesagt. Alles ist subjektiv, alles ist individuell. Und nebenbei ist es auch noch pluralistisch. Also eigentlich ist in der Postmoderne nichts mehr falsch. Aber in dieser Postmoderne gibt es doch einen Haken. Das sehen wir recht schön an diesem Elefanten. Weil jeder nimmt ja nur einen Teil des Ganzen wahr. Niemand von uns kann behaupten, ich sehe alles, ich weiß alles. Und das macht dieser Elefant ganz deutlich. Da vorne steht jemand und tippt halt mal so an den Stoßzahn. Wenn ich nicht mehr wahrnehme, ist das nur ein Speer. Natürlich. Und da steht jemand an einem Bein und meint, das wäre ein Baum. Ja, mehr nimmt er nicht wahr, die Person. Es ist eine Frau, glaube ich. Ja, da steht jemand vor einer Wand. Sie nehmen alle nur ihre Wahrheit. Sie ziehen nur ihre Wahrheit zu Rate. Sie wollen nicht hören, was der andere für eine Wahrheit hat. Wenn sie die Wahrheit des anderen wahrnehmen würden, würden sie das vielleicht zusammenstellen. Dann würden sie auch erkennen, nee, das ist kein Speer und das ist keine Schlange und kein sonst was. Das ist was ganz anderes. Nämlich ein Elefant. Aber jeder pocht auf seine eigene Wahrheit. Und jeder hat seine Wahrheit, kann die behalten. Und da wird auch nicht drüber diskutiert. Du hast deine Wahrheit, ich habe meine Wahrheit, belassen wir es dabei. Habt ihr vielleicht auch schon mal alle gehört. Dieses schlägt sich auch in gewisser Weise in der religiösen Welt nieder. Das ist ein Friedensgebet oder das Friedensgebet von Assisi, also ein Bild davon, 1986. Jeder hat da seine Wahrheit, der Dalai Lama hat seine Wahrheit, die orthodoxen Christen haben ihre Wahrheit, Johannes Paul II. Hat natürlich seine Wahrheit, aber sie können trotzdem zusammenkommen mit ihrer unterschiedlichen Wahrheit und gemeinsam zu einem Gott beten, zu welchem auch immer. Aber interessant an diesen Geschichten ist, wenn es da so Treffen gibt, die Hauptperson, die führende Person ist immer die hier in der Mitte, der Papst, egal ob er jetzt Johannes Paul heißt oder Benedikt oder Franziskus. Dramatisch sehen wir das Ganze auch in der evangelischen Welt. Also hier die finnischen Lutheraner wollen der katholischen Kirche wieder angehören. Sie wollen gemeinsam, sichtbar gemeinsam zusammengehören. Das ist auch so ein Zeichen der Postmoderne. Naja, das dürfen wir nicht zu überbewerten, was meine Wahrheit ist. Deine Wahrheit ist ja auch nicht schlecht. Ob das jetzt wirklich gut und richtig ist, wage ich zu bezweifeln. Die Frage ist dann, was kommt vielleicht nach der Postmoderne? Irgendwas muss da ja noch geschehen, Das Problem sehen wir nicht nur in den evangelischen Kirchen. Das haben wir ja schon länger. Das fing mit der historisch-kritischen Methode auch einfach an. Das zieht sich mittlerweile auch in die pfingstlerischen Kreise oder auch in die evangelikalen Kreise weiter. Hier haben wir Tony Palmer, er ist ein anglikanischer Bischof, also insofern kein Evangelikaler. Sein Mentor war Jorge Mario Bergoglio. Kann das jemand richtiger aussprechen? Die Milada kann es richtiger aussprechen, Delmira kann es richtiger aussprechen. Naja, wir lassen es jedenfalls dabei. Sagt der Name jemanden was? Bitte? Das ist der Papst jetzt, ja. Also, Tony Palmer, ein Protestant, dessen Mentor und geistlicher Vater war der jetzige Papst. Interessante Kombination. Aber gut. Tony Palmer ist ein Verfechter der Einheit der Christen. Und er war bei einer Konferenz in the City of God Community Church. 2014 hat das stattgefunden. Und da wurde dann auch ein Video gezeigt von Papst Franziskus, der seine gefallenen Brüder. Er sprach von sich selbst als Josef, der in Ägypten ist, und lädt seine gefallenen Brüder letztendlich ein, wieder zurückzukommen zum Josef. Also er sprach von sich als Josef. Außerdem war da Kenneth Copeland zugegen. Der Name ist vielleicht auch dem einen oder anderen ein Begriff. Genau. Und bei dieser Konferenz waren über 1000 Leiter von pfingstlerischen und evangelikalen Kirchen zugegen. Gut. Toni Palmer hat einen Motorradunfall gehabt. Sehr charismatischer Mann gewesen. Aber er ist eben verstorben. Ich habe einen kurzen Clip. Ist auf Englisch, aber man versteht.
We know that the first 1000 years there was one church. It was called the Catholic Church, and the word Catholic means universal. It doesn't mean Roman. Catholic means if you're born again, raise your hand if you're born again. You're a Catholic. Take back, redeem what belongs to you. We are Catholics. And then there was the split at the end of the first millennium. We had the Orthodox, East and West. Two churches. Then 500 years later, we have Luther and his protest. Three churches in 1500 years. Three denominations, not three churches. And then, from Luther's protest onwards, 33,000 new denominations. I've come to understand that diversity is divine. It's division that's diabolic.
Ja. Toni Palmer macht erstmal die Feststellung, dass wir ja letztendlich alle katholisch sind. Wir gehören alle der allumfassenden Kirche an. Irgendwo eine Wortspielerei. Die Anwesenden fanden das recht amüsant, wie wir gehört haben. Ob ich mich dem so wirklich anschließen wollte, ist noch eine andere Geschichte. Und er beschreibt dann die Trennung, die Spaltung der Kirche ein wenig. Also nach 1000 Jahren gab es die Spaltung in die Ost- und die Westkirche. Die orthodoxen Christen haben sich abgespalten. Die Frage ist natürlich, wie weit hatte sich anfangs die allumfassende Kirche schon vom Wort Gottes entfernt? Insofern, nochmal kurz als Nachsatz. Dann kam er zu Luther. Dann gab es drei Denominationen sozusagen ab 1517. Und mittlerweile gibt es eben zigtausende Kirchen auf dieser Welt, was er sehr tragisch findet. Was zweifelsfrei auch tragisch ist, das ist sicher nicht Gottes Wille, dass wir alle getrennt sind. Aber die Grundlage ist eben die Wahrheit, wie wir vorhin in Johannes 17 gelesen haben. Und er macht die Feststellung, dass Unterschiedlichkeit etwas Göttliches ist, aber Trennung diabolisch, teuflisch. Er sagt in der Rede weiter, es ist eine theologische Tatsache, dass wir eins in Christus sind. Keine Lehre einer Denomination oder Aussage einer Kirche kann diese Einheit in Christus zerstören. Unsere Sünde ist es, dass wir es nicht erlauben, dass unsere Einheit in Christus für unsere Umgebung sichtbar wird. Seit 1999 ist der Protest Luthers vorüber. Das heißt, er sagt, seit 1999 hat eigentlich die evangelische Kirche überhaupt keinen Grund mehr zu existieren. Begründet ist das darin, dass 1999 eine gemeinsame Rechtfertigungslehre von katholischer und evangelischer Kirche unterschrieben wurde. Wenn man jetzt allerdings diese Rechtfertigungslehre, diese Erklärung zur Rechtfertigung ein wenig betrachtet, stellt man fest, dass die sehr, sehr schön geschrieben ist. Verwendet sehr gute Worte und erweckt auch den Eindruck, als hätte die katholische Kirche sich auf die evangelische Kirche, auf die Erkenntnisse von Luther zubewegt. Wenn man das Ganze aber ein bisschen im Zusammenhang betrachtet, stellt man fest, die katholische Kirche hat ihre Auffassung der Rechtfertigung neu umschrieben mit anderen Worten, bleibt aber stehen, und die evangelische Kirche macht aufgrund der schönen Worte einen großen Schritt auf die katholische Kirche zu. 5 Jahre später haben leider auch die Methodisten diese Erklärung unterschrieben, gehen auch diesen Schritt auf die katholische Kirche zu. Ich fürchte, Martin Luther und Charles und John Wesley würden sich im Grabe rumdrehen, wenn sie könnten. Jetzt bringt er ein Beispiel. Obwohl die Apartheid offiziell in Südafrika 1991 beendet wurde, blieb der Rassismus bestehen. Bei der Apartheid geht es um das Gesetz, aber beim Rassismus geht es um das Herz. Offiziell leben wir in einer nachprotestantischen Zeit, aber viele Christen leiden heute unter geistlichem Rassismus. Das ist die Sünde gegen das Kreuz. Das Kreuz vereint, aber geistlicher Rassismus trennt. Wenn wir es zulassen, dass eine Lehre unsere Einheit als Leib Jesu verhindert, dann heben wir damit die Lehre über das Kreuz. Wir sollen in der Wahrheit, ich möchte es einfach nochmal einwerfen, in der Wahrheit geeint sein und damit geheiligt und gegebenenfalls ausgesondert. Es gibt nichts Höheres als den Körper Jesu am Kreuz. Und das vereint uns. Nicht unsere Lehren, nicht unsere Traditionen, der Leib Jesu. Wenn wir die Einheit der Christen verhindern, dann weisen wir das Werk des Kreuzes zurück. Wie können wir als Protestanten weiter in einer nachprotestantischen Welt leben? Wir nehmen die Wirklichkeit nicht wahr. Lasst uns aufwachen und uns vereinigen, damit die Welt glaubt. Unsere Einheit ist die Basis für unsere Glaubwürdigkeit. Unsere Trennung ist das Zeichen unseres Unglaubens. Vielfalt ist göttlich, Trennung ist teuflisch. Also, ich habe jetzt noch einen ganz kurzen Clip, der fasst diese Rede von Tony Palmer. Wer sie ganz sehen will, die findet ihr auf YouTube, Tony Palmer eingeben, dann findet ihr die mit und ohne Kommentaren.
Brothers and sisters, Luther's protest is over. Is yours. The protest has been over for 15 years. And preach the same gospel. The protest is over. The protest is over.
Also, die Kernaussage, wir predigen das gleiche Evangelium und der Protest ist vorbei. Am vergangenen Samstag habe ich schon mal erwähnt, dass in der katholischen Kirche der Opfertod Jesu Christi nicht zwingend erforderlich war. Die Werke sind da das Wesentliche. Wir können aus den guten Werken, dem Schatz der guten Werke schöpfen. Und den können wir durch Ablässe etc. erwerben. Und ja, da gibt es auch Aussagen in Zeitungen, die Welt Online, warum Theologen am Sühnetod Jesu zweifeln. Also es war ja die katholische Sichtweise ohnehin, ist auch schon älter, ist von 2009, aber das ist auch noch zu finden, die komplette Abhandlung im Internet, wenn ihr habt, ist zu finden. Genau, und der berühmte katholische Theologe Eugen Bieser sagte, ein Gott der bedingungslosen Liebe wird durch Opfer nicht versöhnt. Ganz davon zu schweigen, dass er gar keine Opfer will. Das hatten wir ja das letzte Mal schon gesagt. Aber diese Einschätzung findet sich jetzt auch langsam in der evangelischen, in der protestantischen Welt, wo das bisher nie vertreten wurde. Wir wurden gerecht durch Christus seinen Tod und Opfer. In Hamburg wurde gepredigt, der Tod Jesu war nicht notwendig, damit Gott sich mit uns versöhnt und uns vergibt. In Nürnberg, die Botschaft Jesu war unabhängig von seiner Kreuzigung. Und daher glaube ich nicht, dass das Kreuz eine Heilsbedeutung hat. Das waren evangelische Geistliche. Und noch ein dritter, gibt es noch deutlich mehr Aussagen. Nikolaus Schneider, Präses der großen rheinischen Landeskirche, glaubt nicht, dass Jesus am Kreuz stellvertretend die Strafe der Menschen auf sich genommen hat. Gott brauche kein Sühneopfer. Denn es muss ja nicht sein Zorn durch unschuldiges Leiden besänftigt werden, sagte Schneider kürzlich. So viel dazu. Jetzt wollen wir schauen, was sagt uns die Bibel zu dem Ganzen? Was können wir darüber in der Bibel hören? Die Bibel sagt ganz klar, es gibt Wahrheit. Mein Wort ist Wahrheit, haben wir vorhin schon mal gelesen. Es gibt nur eine Wahrheit und Jesus Christus ist die Wahrheit. Dazu ein kurzes Beispiel. Ich bin ja berufstätig, logischerweise. Ich muss ja meine Familie irgendwie ernähren. Und ich habe auch eine Vorgesetzte auf Arbeit. Und grundsätzlich verstehe ich mich mit der Dame auch recht gut. Wir sind auch, was die Arbeit angeht, meist einer Meinung. Fakt ist aber, es gibt manchmal Situationen, wo sie von irgendeinem Punkt andere Auffassungen hat wie ich. Aber wenn sie sagt, in Bezug auf die Arbeit, das möchte ich jetzt betonen, ja, in Bezug auf die Arbeit, André, geh links, dann werde ich nach links gehen. Das ist in dem Moment meine Wahrheit. Und wenn sie zu mir sagt, geh rechts, dann ist das in dem Moment meine Wahrheit, dann werde ich das tun. Auf der anderen Seite erwarte ich das aber auch von den Mitarbeitern, deren Vorgesetzter ich bin. Wenn ich sage, mach das, verwende diese Produkte oder verwende das eben nicht mehr, dann erwarte ich das auch von denen. Das hat dann deren Wahrheit zu sein in Bezug auf die Arbeit. Und dann stellt sich natürlich die Frage im Glaubensleben. Wer ist denn hier mein Vorgesetzter? Wer sagt mir denn in meinem Glaubensleben, was meine Wahrheit ist? Ist das vielleicht ein Theologe? Irgendein Geistlicher? Vielleicht gar ein Politiker? Ein Wissenschaftler, der mir sagt, Kreationismus ist Quatsch? Das funktioniert nicht? Oder ist es vielleicht doch Jesus Christus, mein Herr? Zum ersten Punkt nochmal, es gibt Wahrheit. In Johannes 8, Vers 32 heißt es, und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Also es gibt ganz klar eine Wahrheit. Zum zweiten Punkt, es gibt nur eine Wahrheit, haben wir auch schon gehört, mehrfach. Heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Gottes Wort ist Wahrheit, ist die Wahrheit. Und zum dritten Punkt, Jesus Christus ist die Wahrheit. In Johannes 14, Vers 6 heißt es, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, Jesus Christus, ist die Wahrheit. Bezug nehmend auf die Theologen, die wir vorhin gehört haben, egal ob katholisch oder evangelisch, die sagen, wir brauchen den Sühnetod Christi eigentlich überhaupt nicht, möchte ich eine Aussage Jesu zitieren. In Matthäus 26, Vers 27 und 28 heißt es, und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen den und sprach, trinket alle daraus. Das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Jetzt stehen wir vor der Frage eigentlich. Die Theologen, die wir gehört haben, kennen sie Gottes Wort nicht? Oder glauben sie dem Wort Gottes nicht? Jesus hat klar gesagt, dass es zur Vergebung der Sünden ist. Man könnte meinen, sie lügen, um es hart auszudrücken. Aber in Jesaja 53, Verse 4 bis 6 lesen wir, fürwahr er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Wir kommen an Jesus Christus nicht vorbei. Wir brauchen ihn zur Erlösung. Und jetzt die Frage, was kommt denn jetzt nun eigentlich noch? Wie geht es weiter? Da findet man viel auch im Internet. Manches ist, kann ich mich schwer mit anfreunden, was man da so findet, was geschehen könnte. Ich habe jetzt noch zwei kurze Zitate gleich oder zwei kurze Ausschnitte. Das erste ist von Angela Merkel. Sie hat da auf dem Evangelischen Kirchentag gesprochen. Sie bezieht sich da auf die Wirtschaftskrise von 2008 und wie super wir das alles als Welt geschafft haben. Haben wir ganz klasse gemacht. Und sie sagt, wir brauchen so eine weitere Ordnung. Und danach kommt ein Zitat oder eine Aussage von Altbundeskanzler Schmidt, der nun ja auch nicht mehr lebt, aber er war ja auch sehr wortgewandt. Er weiß auch, was in der Zukunft kommt. Ich habe sie sehr kurz gefasst. Wenn Sie wissen wollen, was da im Genauesten gesagt wird, YouTube findet alles. Die Interviews sind dort enthalten. Hoppala.
No. Auf dem Weg zu einer neuen Weltordnung. Und aus dieser Podiumsdiskussion zeigen wir Ihnen jetzt Ausschnitte.
Wir sind verantwortlich für Gottes Schöpfung. Und wenn wir uns über die Schöpfung Gedanken machen, dann kommen sofort die Fragen nach Gerechtigkeit, nach Umweltschutz, nach Friedenssicherung, nach der Gestaltung eines Miteinanders natürlich auf die Tagesordnung. Und diese Fragen brennen uns unter den Nägeln. Und diese Notsituation sollte uns lehren, dass wir das auch in guten Tagen tun.
Von der Entwicklung der Welt, von der ich sprach, auf das Stärkste berührt. Sie wissen es nur noch nicht. Sie haben es nur noch nicht verstanden.
Wir wissen noch nichts vom neuen Zeitalter anscheinend. Und es wird ja auch vieles weggeredet. Es ist ja dann immer die Rede schnell mal von Verschwörungstheorien, die da umherkreisen. Natürlich gibt es unzählige Verschwörungstheorien. Aber die Welt bewegt sich auf ein neues Zeitalter zu, was seitens der Politik auch umgesetzt werden möchte. Dessen müssen wir uns bewusst sein. Davon hat Angela Merkel gesprochen. Davon hat schon Altbundeskanzler Schmidt gesprochen. Und das ist nicht nur ein Donald Trump, der sowas in den Mund nimmt. Das ist weltweit. Im Übrigen in der Verfassung der Bundesrepublik Deutschland gibt es auch den Passus, dass die Bundesregierung im Bedarfsfall ihre Autorität abgibt an eine höhere Instanz, wenn es zielführend ist. Also wir haben in unserer Verfassung da schon die Grundlage für. Auch Benedikt hat von so etwas geredet. In einer Welt der schnell voranschreitenden Globalisierung ist eine Weltautorität der einzigste angemessene Bezugspunkt, der den neuen Gegebenheiten unserer Zeit und den Bedürfnissen der menschlichen Spezies gerecht wird. Stellt sich natürlich die Frage, wer sollte denn jetzt die Weltautorität sein? Da gibt es auch schon die Antwort, brauchen wir auch gar keine Verschwörungstheorien. Israels ehemaliger Staatspräsident Shimon Peres wurde heute Vormittag, also natürlich nicht heute Vormittag, von Papst Franziskus im Vatikan empfangen. Dabei machte der israelitische Politiker Papst Franziskus den Vorschlag, die UNO durch eine Weltorganisation der Vereinten Religionen zu ersetzen und die Führung dieser UNO der Religionen zu übernehmen. Zu finden auf katholisch.info. Die Aussagen gibt es auch noch mehrfach. Ja. Schlittern wir da jetzt auf eine neue Weltordnung zu? Auf eine Zeit nach der Postmoderne, wie auch immer das aussehen mag? Oder gibt es eine Antwort in der Bibel dazu? All jenen, die da ein bisschen was wissen wollen, wie es denn weitergeht, lege ich das Buch Daniel sehr ans Herz. Findet sich im Alten Testament. Sehr spannendes Buch. Wird sehr viel über die Zukunft einfach gesagt. Das Buch wurde ungefähr 600 Jahre vor Christus geschrieben. Und da hat sich schon so viel erfüllt, dass es wirklich nicht erstunken und erlogen sein kann, sag ich mal. Und wenn ich jemals Zweifel hatte, also dieses Buch fasziniert mich schon seit meiner Kindheit, aber wenn ich Zweifel hatte, dass Gottes Wort wahr ist, dann habe ich an das Buch Daniel gedacht, mir das ins Erinnerung gerufen. Insbesondere das Kapitel 2. Das ist So trefflich und unumstößlich, dass es nur wahr sein kann. Und in Vers 44 im zweiten Kapitel heißt es, aber zur Zeit solcher Königreiche wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird. Und sein Königreich wird auf kein anderes Volk kommen. Es wird all diese Königreiche zermalmen und verstören, aber es selbst wird ewiglich bleiben. Es kommt tatsächlich ein neues Zeitalter. Wann? Weiß ich nicht genau. Aber ich bin mir sicher, dass es nicht mehr ewig dauern wird. In Judas 3 heißt es, setzt euch entschlossen für den Glauben ein, wie er denen, die zu Gott gehören, ein für allemal überliefert ist. Also wir sollen uns für das, was im Wort Gottes steht, einsetzen. Wir sollen daran festhalten. Wir sollen das nicht loslassen auf, ja, zugunsten irgendeiner Einheit. Das Wort Gottes muss die Grundlage sein, macht Judas hier ganz deutlich. Und in der Offenbarung, in der auch das Ende oder die letzte Zeit genauer beschrieben wird, lesen wir den Vers über Menschen, die gerettet werden. Und da heißt es in Offenbarung 14, Vers 12, hier ist Geduld der Heiligen, hier sind die, da halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesum. Also, es gibt Menschen, die die Gebote Gottes halten, die sich auf dieses Fundament stellen, die nicht aufgrund der Einheit auf dieses Fundament verzichten und sagen, nein, wir wollen lieber eins sein. Tony Palmer hat gesagt, wenn wir das nicht machen, zweifeln wir am Kreuz. Das ist nicht so. In der Bibel steht etwas anderes. Da wird Wert auf das Wort Gottes gelegt. Jesus liebt sie, jeden, der hier im Raum ist, egal was geschehen ist, gestern, vorgestern, vor 20 Jahren, spielt keine Rolle, Jesus Christus liebt sie und er möchte, dass sie ihn kennenlernen, er möchte Zeit mit ihnen verbringen, er möchte Gemeinschaft mit ihnen haben. Er allein ist laut dem Wort Gottes unser einzigster Weg zum Vater. Christus möchte ihnen Frieden schenken. Er möchte ihnen Freude schenken. Von Luther haben wir gehört, dass Luther Frieden gefunden hat im Wort Gottes bei Christus, als er Jesus kennengelernt hat. Und ich wünsche mir und fordere Sie auf, dass auch Sie Ja zu Jesus Christus und seinem Wort sagen. Amen. Morgen erreichen wir den Zenit, der 5. Vortrag. Morgen mit Thorsten Riedel wieder. Ich kann nicht anders. Luther erkämpft die Gewissensfreiheit. Sicherlich auch ein sehr spannendes Thema. Hätte Luther sich damals nicht so eingesetzt, würden wir wahrscheinlich auch heute jetzt nicht hier stehen können. Wir hören jetzt ein Musikstück.
Gottes Wort.